Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Passage 2, am Mikrofon Bernhard Senn. Bio ist wieder mal in aller Munde. Die Kritiker von Bio melden, biologisch angebaute Lebensmittel seien nicht gesünder. Die Befürworter halten dagegen. Ob gesund oder nicht, das sei nicht die zentrale Frage, sagt Urs Nickli, Direktor des renommierten Forschungsinstituts für biologischen Landbau in Frick und international anerkannter Experte. Bio sei vor allem für die Natur gesünder, sagt er. Und in einer Welt, in der es nicht mehr verfügbares Land gibt und vor allem immer weniger Wasser, sichere Bio am Ende das Überleben der Menschheit. Christoph Keller wollte genaueres wissen.
Wenn Urs Nickli einkaufen geht, im Großverteiler, im Quartierladen, was liegt da in seinem Einkaufskorb?
Eigentlich nur Bioprodukte. Da bin ich äußerst konsequent. Und dann hat es auch sehr viel Gemüse und Früchte, weil das liebe ich. Ich probiere mich so gesund zu halten, damit ich wirklich auch etwas leisten kann.
Weil Biogemüse gesünder ist, weil Biofrüchte gesünder sind?
Nein, es ist ja in erster Linie die Ernährung. Also wir müssen ja unseren Bauch füllen und den sollten wir mit Gemüse und Früchte füllen und nicht mit Fett und energiereicher reichen Nahrungsmitteln. Also in dem Sinne ist es vor allem die Ernährungsweise. Und ich glaube, was die Qualität der Bioprodukte anbelangt, die ist sehr gut, aber das hat nichts mit Gesundheitswert zu tun. Gute Lebensmittel in einer vernünftigen Ernährungsweise, das ist eigentlich der Weg, damit man gesund bleibt.
Sie sind Direktor des Forschungsinstituts für biologischen Landbau hier in Frick, Urs Nickli, ein Institut, das stetig gewachsen ist, ein Institut, das großen Erfolg hat. Bevor wir darauf zu reden kommen, möchte ich aber doch wissen, wie war der Urs Nickli mit 10 Jahren? War der auch schon einer, der sich mit biologischen Fragen auseinandergesetzt hat, der im Wald herumgetollt ist und den Bäumen nachgegangen ist und ihr Wachstum beobachtet hat oder auf den Wiesen herumgelegen hat, um den Bienen zuzusehen?
Der kleine Ursli, wie mich meine Großmutter immer genannt hat, der war ein verträumter Bube auf dem Dorf. Wenn der in die Großstadt gefahren ist, dann war das Olten, das hat ihn erschreckt. Und für mich eigentlich sehr prägend war, dass ich in einem großen Obstgarten aufgewachsen bin, in einem Bauernhaus von einem Kleinbauern. Und da hatten wir wirklich alle Obstsorten, das waren vielleicht etwa 40 bis 50 Obstsorten, Beerensorten, die noch als Restbestand eines früheren Betriebes da waren. Und das hat mich unglaublich geprägt, zu spüren, wie das in den Jahreszeiten wächst, wie man erntet. Und diese Vielfalt in der gesunden Ernährung, auch diese alten Sorten, das hat mich als Junger sehr geprägt.
Das hat Sie geprägt, hat Sie dazu geführt, dass Sie nachher Agronomie studiert haben, dass Sie sich nachher intensiv mit Fragen des Pflanzenbaus auseinandergesetzt haben. Heute sind Sie Direktor dieses Instituts und Sie haben mir gesagt, Sie sind eigentlich ein Wachstumsfreak.
Ja, ich bin eben nicht dieser romantische Junge geblieben, sondern die konventionelle Landwirtschaft, wo ich sie studiert habe und wo ich sie auch praktiziert habe an den eidgenössischen Forschungsanstalten. Ich war dort auch für die Zulassung von Herbiziden für den ganzen Bereich Obstbau, Weinbau, Gemüsebau, Gartenbau zuständig. Das hat mich unglaublich fasziniert, weil dort ist dann der Macher in mir hervorgekommen, also die Natur zu gestalten, Probleme zu lösen und die Produktivität zu erhöhen. Also ich war da ein ausgesprochener Machertyp und diese Mentalität hat mich natürlich nicht verlassen. Ich probiere auch in einem ganz anderen Umfeld, nämlich wo wir ökologisch sehr verantwortungsbewusst arbeiten, probiere ich auch meine Macherqualitäten einzusetzen. Deswegen bin ich stolz, wie jeder Wirtschaftsboss auch, dass wir wachsen als Institut, dass Bioprodukte insgesamt viel bedeutender geworden sind und dass das Fibel mit seinen Forschungsanstrengungen, seiner Beratung und seinen Ideen heute sehr gefragt ist.
1973 wurde dieses Institut gegründet, seit 1990 sind Sie mit dabei. Wie ist denn dieses Institut gewachsen, wenn Sie einen kurzen Überblick geben können über das Wachstum dieses Instituts?
Die ursprüngliche Idee war ja, dass die Pionierbauern vor 40 Jahren gesagt haben, das waren vielleicht 400 bis 500 Biobauern, die damals als verrückt, mehr oder weniger als verrückt angeschaut wurden, war, dass die auch Beratung wollten und Forschung. Und dazu wurde das Institut gegründet als ein Institut, das die Biobauern, die Pioniere unterstützt, neue Lösungen zu finden, den Biolandbau besser aufzustellen und auch überhaupt der Gesellschaft und der Agrarforschung zu zeigen, Bio ist keine verrückte Idee. Bio funktioniert draußen auf dem Feld, im Obstgarten, im Stall. Bio funktioniert. Und seit diesen Anfängen, wo wir sehr stark mit einzelnen Bauern zusammen in den Stall geleuchtet haben, in die Felder mit der Lupe geschaut haben, was passiert da, da hat sich daraus eine ganze Wissenschaft entwickelt. Also die Idee, dass man Probleme ganzheitlicher anschaut, dass man immer den Landwirtschaftsbetrieb als Ganzes zu optimieren versucht und nicht nur bei einer Kultur den Ertrag zu steigern. Diese Idee hat sich eigentlich zu einem sehr guten Forschungskonzept weiterentwickelt, dass man auch schaut, was passiert auf der ökonomischen Seite, nicht nur was passiert in der Pflanze, dass der Boden, die Biodiversität extrem wichtig ist, im Forschungsfokus und nicht nur die Erträge. Dieses Gedankengebäude wurde laufend weiterentwickelt und heute haben wir in allen Bereichen der Landwirtschaft haben wir Forschungsprojekte und sind ein relativ großes Institut geworden.
Forschungsprojekte. Und Sie sagen, Bio funktioniert. Das tönt ja schon fast so, wie wenn irgendein Ingenieur sprechen würde. Nun haben wir aber eine ganz andere Vision von Bio. Wir denken, Bio, ja, das ist so etwas, das ein Stück weit wie von selbst passiert, etwas, das sich so wie von selbst ergibt. Das scheint doch ein anderes Bild zu sein als das, was wir normalerweise haben.
Ja, ich glaube, die Ökobewegung hat natürlich zum Teil sehr romantische Vorstellungen bei den Menschen geweckt. Das geht ja bis auf Rousseau zurück, die Natur ist gut. Und das ist eigentlich, glaube ich, halt doch eine falsche Vorstellung, weil wir doch sehen, dass der Mensch hat immer der Natur abgerungen, dass er genügend essen kann. Und im Prinzip tun das die Biobauern auch. Die Natur ist nicht dafür da, dass sie uns diese reichen Ernteprodukte gibt. Also Landwirtschaft, auch der Biolandbau, der greift ein, der managt die Natur. In dem Sinne ist diese unternehmerische Sprache auch für den Biolandbau richtig. Ich denke, was unterschiedlich ist, ist, dass wir uns sehr bewusst sind, dass wir die Natur und die natürlichen Ressourcen und die Umwelt nicht unnötigerweise belasten, dass wir eigentlich die Eingriffe so schonend wie möglich machen, dass wir uns immer auch den Naturkreisläufen bewusst sind und dass wir die Natur auch als Vorbild nehmen, wie sie selber ihre Probleme löst. Wir probieren diese Fähigkeit, selber Probleme zu lösen, auf Biobetrieben anzuwenden und diese Fähigkeit wirklich auch noch aktiv zu gestalten.
Sie sind in der Zwischenzeit Professor an der Universität Kassel. Sie haben einen Lehrauftrag an der ETH Zürich. In der Zwischenzeit sieht es so aus, als ob Bio ein Stück weit anerkannt wäre, eben auch in der universitären Lehre und Forschung. Urs Nickli, erklären Sie mal ganz kurz, was ist denn eigentlich Bio?
Ich könnte eine ganz einfache Definition geben. Bio ist, wie das im Gesetz geschrieben steht und wie das die Richtlinien, zum Beispiel in der Schweiz, die Knospenrichtlinien, BioSwiss, wie die das definieren. Diese Richtlinien gehen ja ganz tief in die Details hinein. Also wie groß muss ein Platz sein für eine Kuh? Wie häufig muss sie rausgehen auf die Weide? Wie viel Dünger, also auch organischen Dünger von Kühen, darf ich überhaupt anwenden? Das sind alle Fragen bis hin in die Verarbeitung, Aromastoffe etc. sind im Detail gelöst. Das ist die gesetzliche bzw. die privatrechtliche Labeldefinition. Das garantiert den Konsumenten, dass sie eigentlich ein relativ einheitliches Produkt erhalten. Das ist wichtig. Man braucht ja überall dort, wo Handel betrieben ist, Normen.
Und was wäre die komplexere Definition, die Definition, die Bio in ihrer Essenz definiert?
Jetzt müsste ich eigentlich wirklich von sehr vielen Grundsätzen reden. Zum Beispiel Kreisläufe, dass wir wirklich ganz konsequent ohne Abfall produzieren, dass alles, was in einem Prozess drinnen steht, zum Beispiel in der Tierhaltung, da gibt es tierische Abfälle, die werden sofort wieder im Pflanzenbau gebraucht, um die Bodenfruchtbarkeit zu erhöhen und um genügend Nährstoffe den Pflanzen zurückzuführen. Das wäre zum Beispiel eine Definition. Eine andere Definition wäre die natürliche Balance in Betrieben und in Anbausystemen zu fördern, dass sich Nützlinge und Schädlinge im Gleichgewicht halten, dass eine Krankheit nicht explodiert. Zum Beispiel in Kartoffeln, dass die Krautfäule sich nicht schnell ausdehnt, weil man gewisse Kulturmaßnahmen, wie zum Beispiel ein sehr fruchtbarer Boden, die Pflanzen stabiler macht, so dass der Pilz nicht sich in Windeseile ausdehnt. Es gibt ganz verschiedene Techniken, indem man die Anpassungsfähigkeit an den Standort und die Selbstregulierungsmechanismen in einem Landwirtschaftsbetrieb erhöhen kann. Landwirtschaft ist ganz stark von der Phosphordüngung abhängig. Die wird in Minen, zum Beispiel Mauretanien, China etc. abgebaut. Diese Phosphorreserven sind absolut beschränkt. Wir wissen, in 60 bis 80 Jahren sind die erschöpft. Dann hat die Landwirtschaft keinen Phosphor mehr. Ein absolut essentielles Element. Die Erträge werden zusammenbrechen. Das heißt, wir müssen jetzt schon daran denken, an diese Endlichkeit. Wir müssen Phosphor sehr, sehr sparsam einsetzen. Und das ist genau das, was der Biobauer macht. Er probiert eigentlich ohne Phosphorzukäufe auszukommen. Wiederum mit den Kreisläufen, dass er den Dünger der Kühe, der sehr phosphorreich ist, immer gerade wieder verwendet. Aber auch, dass er mit symbiontischen Pilzen der Pflanze Zugang verschafft zu den Phosphorreserven, die er in seinem eigenen Boden, in seinem eigenen Acker hat. Und dadurch entsteht das, was wir heute als ganz wichtig für die Nachhaltigkeit anschauen, die Suffizienz. Also man geht heute schon mit den zukünftigen Endlichkeiten um.
Nun hat sich die Menschheit ja aber doch aus vielleicht vernünftigen Gründen dazu entschieden, eben nicht diesen biologischen Weg zu gehen, Urs Nickli, sondern hat eben beschlossen, diese Landwirtschaft eben hochproduktiv zu machen mit Düngern, auch mit erdölbasierten Düngern, damit die Menschheit insgesamt doch genügend zu essen hat. Aus irgendeinem Grund hat sich die Menschheit ja gegen diese biologische oder diese biodynamische Wirtschaftsweise entschieden.
Das sind einerseits rein ökonomische Ursachen, die dazu geführt haben, wenn ich zum Beispiel Stickstoff produziere mit Klee, ich kann in jede ackerbauliche Fruchtfolge kann ich Kleegras hineinbringen, für ein Jahr, für zwei Jahre, und dann stellt mir der Klee den Stickstoff gratis zur Verfügung. Aber dieses Verfahren ist teurer, als wenn ich den ganz billigen Stickstoff aus dem Düngersack, der mit viel zu billigem Erdöl produziert wurde, kaufe. Rein ökonomisch, und das wird sich in 20 Jahren ändern. Heute ist der Stickstoffpreis aus dem Erdöl, also aus dem Düngersack, bereits doppelt so teuer wie noch vor 10 Jahren. Das wird sich weiter beschleunigen und irgendeinmal wird der Punkt kommen, wo es für den Bauern billiger ist, den Stickstoff über den Klee und über die saubere Kreisläufe, verlustfreie Kreisläufe in den Betrieb hineinzuholen. Und dann ist es klar, dass der Biolandbau einen Wettbewerbsvorteil hat.
Er stellt immer noch eine Nische dar, weil, wenn ich Sie richtig verstehe, all diese Zusatzprodukte, die eben in die konventionelle Landwirtschaft hineinkommen, noch viel zu billig sind. Einerseits, Sie haben es gesagt, Phosphor, auf der anderen Seite all die erdölbasierten Produkte.
Ja, auch zum Beispiel Wasser ist viel zu billig. Und wir wissen, dass Wasser, das zur Bewässerung gebraucht wird, die Landwirtschaft braucht 70% des geförderten Süßwassers verbraucht. Die Landwirtschaft für ihre Produktion ist viel zu billig. Angesichts der Tatsache, dass das ein sehr knapper Rohstoff werden wird. Und es ist ja nicht nur das, dass die Rohstoffe, die Hilfsmittel, die wir brauchen, viel zu billig sind. Wir haben ja auch keine echte, reelle Kostensituation. Die Landwirtschaft kann immer noch Umweltprobleme der Gesellschaft aufbürden. Zum Beispiel Wasserwerke, die Stickstoff herausfiltern müssen aus dem Trinkwasser. Aber auch sonst, zum Beispiel der ganze Verlust an Vielfalt, der Verlust an Vögeln zum Beispiel. Jetzt gerade wieder eine neue Kampagne von der Vogelwarte, dass das Braunkehlchen wegen der intensiven Wiesenbewirtschaftung langsam verschwindet, ihre Brutstätten sind nicht mehr da. Das heißt, diese Folgen, die für die Menschheit gravierend sein können, weil wir wissen nicht, welche Pflanze, welchen Pilz, welches Insekt, welchen Vogel oder welche andere Art wir brauchen, damit unsere Ökosysteme stabil sind. Diese Kosten bezahlt die Landwirtschaft nicht. Wenn wir mal alle Umweltkosten in die Buchhaltung eines Landwirtschaftsbetriebes reinnehmen würden, wäre Bio die absolut billigste Form der Lebensmittelerzeugung.
Da spricht der Ökonom, da spricht der Wissenschaftler, da spricht auch der Verfechter einer Idee, Urs Nickli. Wir nehmen ja ein Stück weit an, wenn wir Bio hören, das ist etwas Innovatives, das ist etwas Neues auch, etwas, das neu auf uns zukommt. Aber so neu ist, wenn ich richtig verstehe, die Idee des biologischen Landbaus ja nicht. Da gab es ja vor der Gründung dieses Instituts und vor dem Bio-Label doch einiges zuvor.
Ja, Bio hat eigentlich seinen Ursprung in einer Naturbewegung in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Das war eine Folge der Industrialisierung, wo wirklich die Umwelt sehr stark belastet war, schon früh, wo in den Großstädten wie Berlin, Paris und anderswo wirklich die Arbeiter auch in sehr, sehr schlechten Bedingungen gewohnt haben, sich nicht gut ernährt haben. Also im Prinzip in dieser Phase der Industrialisierung, da hat so eine Naturbewegung gegeben, die ist zurück aufs Land gegangen. Da gab es schon sehr früh, also vor fast 100 Jahren gab es so Hippies, Naturreformbewegung, Leute, die ausgestiegen sind, die begonnen haben, Ackerbau oder wenigstens Gartenbau zu betreiben, sich gesund ernährt haben. Das war der natürliche Landbau, ist jetzt etwa 80 bis 90 Jahre alt, und daraus hat sich dann später sind dann die Anthroposophen dazugekommen, Rudolf Steiner mit der biodynamischen Landwirtschaft, und in den Mitte letzten Jahrhunderts, 50er Jahre, ist dann Hans Müller, ein sehr bedeutender Schweizer, der den Biolandbau stark geprägt hat, ist dazugekommen, der den organisch-biologischen Landbau entwickelt hat. Das sind alles Vorläufer zu dem, dass es in den 80er Jahren dann plötzlich mit der Bioswiss, mit der Knospe, eine einheitliche Definition gegeben hat, was Biolandbau ist. Und darauf basiert heute die ganze Vermarktung, die ganze Beratung, die ganze Weiterentwicklung des Biolandbaus.
An der Entwicklung dieser Knospe und an Bioswiss waren Sie ja maßgeblich beteiligt, Urs Nickli. Heute stellen wir fest, die Konsumentinnen und Konsumenten wollen Bio. Bio wird stark nachgefragt. Manchmal steht man vor Regalen, da fehlt es an Bio, weil die Bioprodukte nicht mehr nachgeliefert werden können. Dennoch geht die Zahl der bioproduzierenden Bauern in der Schweiz zurück. Warum?
Wir sehen tatsächlich, dass wir bei ständig steigender Nachfrage nach Bioprodukten, also der Markt in der Schweiz zum Beispiel wächst jedes Jahr zwischen 5 und 10%, dass die Anzahl umstellungswilliger Bauern zurückgegangen ist. Also wir haben seit etwa 7, 8 Jahren fast keine Umsteller mehr, beziehungsweise Neuumsteller werden kompensiert durch solche, die altershalber ihre Betriebe aufgeben. Und wir sehen jetzt eine kleine Trendwendung, dass wieder viel mehr Bauern umsteigen, weil sie diese Marktsignale hören. Wir haben auch in unserem Beratungsdienst zusammen mit der Bioswiss eine Kampagne gemacht, eine Bio-Offensive. Bauern stellt um, weil ihr verliert ständig Markt ans Ausland, weil es werden immer wie mehr Bioprodukte importiert. Wo eine Nachfrage ist, kommt das irgendwo her, und dann kommt es halt aus dem Ausland, wenn die Bauern nicht umstellen. Und da sieht man jetzt erste Erfolge, dass die Bauern wieder sagen, doch, das ist eine spannende Option für mich.
Die Bio-Peperoni aus Marokko ist ja nicht wirklich ökologisch.
Das kann man so nicht beantworten. Das kann sein, dass es, wenn man rein die Energiebilanz anschaut, dass es ökologischer ist, weil sie in Marokko mit natürlichem Sonnenlicht, mit natürlicher Wärme wächst. Die Transportkosten über Gibraltar auf dem Landweg sind dann relativ bescheiden, also die Energie, die da für den Transport gebraucht wird. Und wenn man das vergleicht mit einer Peperoni aus einem Gewächshaus, das im Winter durchgeheizt wird, die Ökobilanz ist nicht immer so einfach. Man sieht, dass gerade Nordafrika, wo man eben auch noch Landtransporte machen kann, dass das im Winter eine ökologisch vernünftige Lösung ist, um unsere Gemüsemärkte zu bedienen.
Dennoch sagen Sie, Urs Nickli, die Schweiz könnte eigentlich insgesamt ihren Bedarf an Gemüse und an Früchten und an Landwirtschaftsprodukten, insgesamt an Getreide, mit Bio decken. Das ist ja eine etwas gewagte Aussage.
Ja, ich bin ja eigentlich nicht ein Verfechter von globalen Märkten, weil man sieht eigentlich, dass es ganz wichtig ist, dass jedes Land eine gewisse Eigenständigkeit hat in der Lebensmittelversorgung und dass wir können das nicht nur dem globalen Handel überlassen. Deswegen denke ich, dass die Schweizer Landwirtschaft soll diese Nachfrage der Schweizer Konsumenten nach Bioprodukten selber bedienen. Und deswegen propagiere ich auch, umstellen, umstellen, so viel wie möglich, so schnell wie möglich. Der Markt wächst weiter. Und ich sehe eigentlich überhaupt keinen Grund, warum die Schweiz nicht 50% oder 60% oder 80% biologisch bewirtschaftet werden soll, weil Bio ist eine Methode, die funktioniert. Die Schweizer Landwirtschaft ist fast prädestiniert dazu, weil wir haben zum Beispiel eben diese Kreisläufe, Tierhaltung, Pflanzenbau ist nicht völlig auseinandergerissen. Diese Kreisläufe funktionieren noch. Wir haben relativ intakte Landschaften noch, wo auch Selbstregulierung stattfindet. Und wir haben eine fantastische Beratung, wir haben eine fantastische Forschung in der Schweiz und wir haben Direktzahlungen für ökologische Leistungen. Es gibt kein Land, das so prädestiniert wäre, hohe Anteile zu haben an Bio. Dummerweise haben uns die Österreicher schon lange überholt. Die haben jetzt 20% Biobauern und wollen weiter wachsen. Und wir dümpeln bei 11,5% herum. Das ist für mich unbegreiflich.
Aber was wird das für eine Landwirtschaft, Urs Nickli, wenn die ganze Schweiz auf biologisch umstellt? Ist das nicht eine Landwirtschaft, die dann doch fragil ist, ein bisschen ungesichert ist, ein bisschen anfällig ist, vielleicht für Schädlinge, vielleicht für invasive Sorten und so weiter? Ist das nicht eine Landwirtschaft, die auch ein Stück weit zurückgeht, einen Rückschritt darstellt gegenüber den heutigen modernen Formen?
Ja, vor 30 Jahren, wo der Erste ein Solarpanel hergestellt hat, war das völlig exotisch. Man hat nie damit gerechnet, dass die Sonne das Potenzial hätte und dass es eine Technik gäbe, um dieses Potenzial zu nutzen, um genügend Energie und Wärme zu produzieren. Heute ist das die Politik des Bundesrates. Das heißt, ich bin eigentlich, also aus meinen mehr als 20 Jahren Forschungserfahrung weiß ich, wenn man ein Problem lösen will, dann löst man dieses Problem auch und kann es auch lösen. Und im Biolandbau ist das genau gleich. Wenn wir ein Problem angehen, wenn wir Forschung machen, wenn wir die Bauern in der Beratung gut einbeziehen, in die Lösungsfindung, dann finden wir eine Lösung. Und stellen Sie sich mal vor, die Schweiz würde umgestellt auf Biolandbau oder nur schon die Hälfte, dann wären die Hälfte der Forschungskapazitäten und der Beratungskapazitäten wäre dem Biolandbau gewidmet. Das ist ein Riesenpotenzial, da kommen tolle Lösungen heraus.
Und mehr Arbeitskräfte, mehr Arbeitsplätze, mehr Forschung. Was gibt es denn auf dem Arbeitsmarkt? Ich stelle mir ja vor, eventuell müssten ja wieder mehr Menschen in der Landwirtschaft arbeiten. Oder ist das eine falsche Vorstellung?
Ja, man sieht ja genau, dass das jetzt in den Städten passiert. Alle reden von Urban Agriculture, Urban Gardening. Ich kenne unterdessen viele Studenten, denen ich nie zugetraut hätte, dass die ein Interesse hätten an Landwirtschaft, die schließen sich in Gruppen zusammen und fangen an, in den Städten alle Möglichkeiten auszunutzen, um gesunde Lebensmittel zu erzeugen. Das heißt, es ist latent ein großes Bedürfnis da, wieder mehr, viel näher bei der Urproduktion, bei der Landwirtschaft zu sein und eine Verantwortung zu übernehmen über das, was wir essen. Man sieht das auch in USA, wo viele Studenten unglaublich engagiert sagen, wir können unsere Lebensmittel nicht den großen internationalen Multis wie Walmart überlassen. Irgendwie sollten wir wieder Teil unserer Lebensmittelerzeugung werden. Und ich finde das ein ganz spannender Ansatz. Das bedingt aber auch, dass die Arbeitsplätze oder das Bauen per se wieder attraktiver wird. Also die Landwirtschaft muss sich selber auch ändern, damit herausfordernde, unternehmerisch anspruchsvolle Arbeitsplätze entstehen. Und die Landwirtschaft hat ja unglaubliche Potenziale im Bereich Soziales, Kultur, Kunst oder Direktvermarktung, Lebensmittelverarbeitung, ab Hof ganz originelle lokale Produkte mit einer ganz speziellen Geschmacksrichtung zu produzieren. Wenn man diese Potenziale nutzt, wird der Arbeitsplatz auf dem Land wieder spannend.
Das heißt, Bio wird ein Stück weit Hightech auch. Der Arbeitsplatz Biobauernhof wird ein attraktiver, moderner Arbeitsplatz. Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, ich denke, Bio hat ja das Image, dass es eine altmodische Forschung sei zum Beispiel oder dass es eine altmodische Technologie sei. Stimmt ja gar nicht. Bio ist wirklich eine moderne Landwirtschaft. Ökologisch ist sie supermodern. Von der artgerechten Tierhaltung ist sie auch absolut führend. Das sind ja zwei, nur schon die beiden Elemente sind ja das, was die Gesellschaft als Konsens hat. In diese Richtung muss es gehen. Und Bio ist eben ressourcenschonend. Das ist sowieso die Zukunft. Aber Bio selber ist nicht Low-Tech. Bio kann durchaus eine High-Tech-Landwirtschaft sein. Bio ist auch basiert auf einer High-Tech-Forschung. Wir schauen ökologische Systeme an und probieren ökologische Systeme, die auf einem tiefen Intensitätslevel funktionieren, zu optimieren, aber wir machen das mit Hightech-Forschung. Also in dem, das ist kein Widerspruch.
Da sind wir beim Stichwort Forschung, Urs Nickli. Sie sagen Hightech-Forschung. Forschung im Bereich der biologischen Landwirtschaft, im Bereich von Bio, hat ja keine sehr lange Tradition, sondern das musste auch im Verlauf der letzten 20, 30 Jahre aufgebaut werden. Sie waren selber an einem großen Forschungsprojekt mit beteiligt, eines der vielen, das heißt der Quality Low Input Food. Da ging es darum zu schauen, wie man eben Nahrungsmittel herstellen kann mit wenig Input und mit organischem Input. Wo sehen Sie denn heute den größten Forschungsbedarf im Bereich der biologischen Landwirtschaft?
In den Agrarwissenschaften ist für mich eigentlich die Situation momentan so, dass es die Fragestellungen und die Forschungsansätze sind viel zu fragmentiert. Man untersucht einen Aspekt und vergisst alle anderen. Dabei wissen wir gerade in der Landwirtschaft, dass alles miteinander vernetzt ist. Wir können zum Beispiel nicht eine Kuh genetisch laufend auf noch mehr Leistung trimmen und das Potenzial nicht nur bei 8000 Liter Milch pro Laktation auf 10.000, auf 12.000, auf 16.000 steigern, weil das hat diese Züchtungsbemühungen. Die Kuh hat ein enormes genetisches Potenzial, immer wie mehr zu produzieren. Die Kuh ist eine Mutter, die will so viel Milch produzieren, wie sie kann für ihre Jungen. Das kann man brutal ausnutzen. Aber das hat Auswirkungen auf die Ernährung. Plötzlich müssen wir der Kuh Getreide und Soja reinstopfen, damit wir die Energie- und Proteindichte haben in der Ernährung, damit wir diese Leistungen erfüttern können. Eine Kuh hat aber während 500 Millionen Jahren immer Gras gefressen, hat einen riesigen Pansen und so sollten wir unsere Kuh ernähren und das erlaubt Leistungen von 7.000, vielleicht 8.000. Also diese Komplexität zu sehen, dass wenn wir irgendwo eine Änderung machen, dass das sich anderswo total negativ auswirken kann, weil dass wir Getreide in die Kühe reinstopfen und nicht mehr den Menschen zur Verfügung stellen, ist eine völlige unsinnige Entwicklung. Diesen Modellansatz konsequent umzusetzen, immer an alle möglichen Nebenwirkungen und Zusatzwirkungen zu denken in der Forschung, das halte ich die größte Herausforderung für die Agrarforschung. Wir probieren das zu praktizieren und da machen wir auch gewaltige Fortschritte.
Aber das Beispiel genetisch optimierten Kuh zeigt ja, da steckt ja doch auch Potenzial in diesen traditionellen Ansätzen und es kann ja nicht nur schlecht sein, wenn eben Kühe mehr produzieren, auch wenn wir zugegebenermaßen dann eben Kraftfutter dazugeben müssen.
Nein, diese züchterische Verbesserung von Pflanzen und Tieren, das ist ein ganz wichtiges Anliegen. Das fordert uns auch im Biolandbau. Aber diese züchterische Anpassung darf nicht nur auf Ertrag fokussieren. Sie muss zum Beispiel auch auf Gesundheitsmerkmale, das machen wir bei den Pflanzen, bei den Tieren kommt es auch, dass zum Beispiel Robustheit bei Tieren und Pflanzen jetzt langsam ein Zuchtziel wird. Und wir müssen auch auf die ganzen Interaktionen mit der Umwelt züchten. Das heißt, für den Biolandbau, wo wir eben nicht viel Dünger, nicht viel Pflanzenschutzmittel reinholen, müssen wir angepasste Sorten züchten. Und das genetische Potenzial genau an die Umwelt, in der es mal zum Wachsen kommt, angepasst ist, an das Ertragsniveau, das sind ganz wichtige Fragen für die Zukunft. Daran arbeiten wir. Die Züchtung hat deswegen auch für uns ein großes Potenzial. Die Genetik ist für uns wichtig, aber nicht eine einseitige Genetik nur auf ökonomisch wichtige Merkmale wie Ertrag.
Arbeiten Sie denn im Bereich Ihrer Forschung auch mit gentechnischen Methoden?
Heute ist die Molekularbiologie die Grundlage der Gentechnik. Ist absolut in den Labors ist selbstverständlich, dass in der Grundlagenforschung, aber auch in der angewandten Forschung, kann man ohne diese Methoden nicht arbeiten. In dem Sinne, wir haben auch gar keine Angst vor Gentechnik. Ich kann mir vorstellen, dass eine neue Generation von gentechnisch veränderten Pflanzen, die Methoden werden ja immer wie präziser, die werden immer wie spezifischer und man weiß auch immer wie stärker mögliche Risiken zu berücksichtigen. Ich kann mir vorstellen, dass da mal wirklich auch sehr spannende, sehr gute Sachen rauskommen. Also ich bin nicht einer, der grundsätzlich Angst vor der Gentechnik hat, der da Panik macht. Es ist eine Technologie, die bringt uns vor Fragestellungen, die wir noch nie hatten in der Entwicklung der Agrarforschung. Und deswegen muss man sie seriös und muss sie auch mit äußerster Sorgfalt anschauen.
Dennoch sind Sie ein erklärter Gegner, Urs Nickli, der Anwendung genetisch veränderter Pflanzen und Tiere in der Landwirtschaft. Sie sagen, aus der Sicht des Biolandbaus insbesondere und der Landwirtschaft insgesamt, der Menschheit insgesamt, braucht es eigentlich diese Gentechnik nicht. Warum?
Also mir geht es ja um die Problemlösung. Und das heißt, wenn ich mit bekannten Technologien oder mit anderen Ansätzen ein Problem lösen kann, als mit einer Technik, die heute immer noch mit vielen Fragezeichen behaftet ist, dann wähle ich den sicheren Weg. Und in dem Sinne denke ich, dass agrarökologische Ansätze, Biolandbau ist einer von möglichen agrarökologischen Ansätzen, dass das ein Riesenpotenzial hat. Ich habe schon gesagt, wenn wir die Kulturpflanzen besser auf Low Input, also zum Beispiel auf wenig Nährstoffzufuhr von außen selektionieren, da können wir auch mit traditioneller Züchtung riesige Fortschritte machen. Oder ich habe mal ein Stichwort geprägt für die europäischen Biobauern, Eco-Functional Intensification, also ökofunktionale Intensivierung. Das heißt, wir nutzen die Potenziale der Ökologie, die Leistungen unserer Ökosysteme, um mehr zu produzieren. Beispiel, wir investieren ganz gezielt in einen fruchtbaren Boden mit organischer Substanz, mit Düngung, mit sorgfältiger Bodenbewirtschaftung. Wir können zum Beispiel auch gewisse Pilze, symbiontische Pilze wie Mykorrhizen oder Rhizobakterien in den Boden reinbringen und damit erhöhen wir die Produktivität der Böden, ohne dass wir den Boden kaputt machen. Das sind Ansätze, mit denen wir wirklich viele Lösungen finden können, wo wir produktiver werden können. Wir können zum Beispiel auch die Lebensdauer von Räubern oder Parasitoiden bei den Insekten erhöhen, indem wir gezielt gewisse attraktive Blütenpflanzen in Felder hineinbringen. Wir haben zum Beispiel gesehen, dass gewisse Parasitoide, die ihre Eier in den Schädlingen vom Kabis ablegen, dass wir deren Lebensdauer von 2 Tagen auf 20 Tagen erhöhen konnten, dadurch, dass wir gewisse Blühpflanzen wie Kornblumen in ein Kabisfeld hineingebracht haben. Das ist für mich ökologische Intensivierung, dass wir Mechanismen der Natur nutzen, um mehr und besser und sicherer zu produzieren. Das Riesenpotenzial möchte ich zuerst mal nutzen, bevor ich Hightech-Lösungen wie Gentech einfach kritiklos anwende.
Dennoch ist ja aber auch das Versprechen der Gentechnik, Wosnikli, dass sie sagen, wir produzieren, wir stellen angepasste Sorten her, die eben zum Beispiel unter sehr viel trockeneren Bedingungen, wird uns beschäftigen mit der Veränderung des Klimas, unter sehr viel schwierigeren Verhältnissen, vielleicht auch in gewissen Regionen, sehr viel feuchteren Bedingungen, eben trotzdem gedeihen. Im Prinzip sind sie ja da auf dem gleichen Weg unterwegs, nur sagen die Gentechniker, wir haben eben die Tools schon in der Hand, nämlich in der Pflanze selber.
Das stimmt und in dem Sinne, ich lehne das nicht kategorisch ab. Auch da sehen wir zum Beispiel von Forschungsarbeiten von Simit, dass man mit traditioneller Züchtung Mais sehr rasch an sehr trockene Bedingungen anpassen kann und dadurch massiv höhere Erträge erzielen kann, also ohne Gentechnik. Gentechnik ist halt immer den Nachteil, dass dahinter sehr stark kommerzielle Interessen sind, die man auch über die Patentierung zu schützen versucht. Ich halte das grundsätzlich für einen falschen Weg, weil der Sortenschutz, wie er seit Jahrzehnten und Jahrhunderten praktiziert wird, der eben nicht so ein starkes Eigentumsrecht hat wie das Patent, dieser Sortenschutz würde eigentlich genügen, um immer wieder Innovationen in der Züchtung zu garantieren. Das ist auch ein Grund, warum ich eher skeptisch bin gegenüber der Gentechnik. Und was auch noch wichtig ist, man darf nie vergessen, dass Wassermanagement, das geht nur über den Boden. Wenn ich genügend Humus habe im Boden, und das ist genau die Strategie der Biobauern mit Klee, mit Gras, mit organischer Düngung, dass man den Humusgehalt laufend erhöht, dann habe ich einen enormen Puffer. Ein humusreicher Boden kann in Trockenheiten viel mehr Wasser speichern und kann über eine lange Dauer eine Trockenheit überbrücken. Und ein humusreicher Boden kann auch bei heftigen Niederschlägen, wie wir sie immer häufiger erleben, die dann zu Überschwemmungen führen, der saugt sich voll wie ein Schwamm. Also auch Bodenfruchtbarkeit zu fördern, ist eine wichtige Strategie, um den Klimawandel, um sich an den Klimawandel anzupassen.
Die ganze Welt wird von diesem Klimawandel betroffen sein. Man weiß nicht, welche Regionen mehr, welche Regionen weniger. Die Gentechnik sagt, wir müssen deshalb die Sorten diesen neuen Bedingungen anpassen mit Gentechnik. Sie sagen, Urs Nickli, nein, falscher Weg. Wir müssen eigentlich die Idee des biologischen Landbaus auf die ganze Welt anwenden. Und das heißt auch so viel wie Bio kann die Welt ernähren. Erklären Sie mir, wie das gehen soll.
Die konventionelle Landwirtschaft kann ja die Welt nicht ernähren. Wir haben 7 Milliarden Menschen, 1 Milliarde hungert oder ist unterernährt, 1 Milliarde ist völlig überernährt. Also das heißt, die konventionelle Landwirtschaft kann die Welt nicht ernähren. Der Biolandbau kann das in diesen weltökonomischen und weltpolitischen Konditionen auch nicht. Das wäre ja vermessen, das zu glauben. Das heißt, wir müssen ganz grundsätzlich zuerst einmal die richtigen Weichen stellen. Wir produzieren heute genug Lebensmittel nicht nur für 7 Milliarden oder 6 Milliarden, die wir eigentlich anständig ernähren, sondern wir würden für 9 bis 11 Milliarden Menschen genügend Lebensmittel produzieren. Wir haben riesige Verluste in Entwicklungsländern, etwa 30-40% geht verloren, weil die Lagerbedingungen und die Transportbedingungen ungeeignet sind. Dort investieren ist ganz wichtig. Das kann man mit einfachen Technologien kann man das verbessern. Entwicklungshilfe muss dort ansetzen, diesen Wissenstransfer zu gewährleisten. Bei uns, die Amerikaner schmeißen 50% dessen, was sie einkaufen, wieder in den Kübel. Bei uns sind es 40%. Wir haben noch etwas protestantischen Ethos in uns, dass die Großmutter gesagt hat, iss das Brot oder iss fertig. Aber trotzdem 40% werden fortgeschmissen. Das ist eine unglaubliche Ineffizienz. Das müssen wir dringend angehen. Da gibt es auch Lösungen und Modelle dafür, dass wir das angehen können. Das heißt, das sind für mich richtige Weichenstellungen. Solange wir die nicht lösen, können wir noch so viel produzieren. Es kommt immer falsch raus.
Das heißt, wir brauchen mehr Effizienz im Umgang mit den verfügbaren Ressourcen, auch mehr Effizienz im Verbrauch dieser Ressourcen. Aber wo käme denn da auf der globalen Ebene Bio hinein? Stelle ich mir jetzt mal die großen Sojafelder in Brasilien und die großen Ölplantagen auf den Philippinen auf Biobasis vor? Oder wie muss ich mir das vorstellen, Urs Nickli?
Nein, völlig falsch. Ich predige auch nicht, dass wir Brasilien oder China oder Afrika, dass wir überall den zertifizierten Biolandbau einführen. Das wäre eine völlig falsche Entwicklung. Wir haben etwa 1,7 Millionen Biobauern, davon sind etwa 1,2 Millionen sind auch in Entwicklungsländern. Das sind meistens Bauern, denen geht es wirtschaftlich besser als ihren Nachbarn. Das wurde vielfach untersucht, auch durch verschiedene Berichte der Vereinten Nationen. Die können ihre Kinder in die Schule schicken und können langsam zu Wohlstand kommen.
Aber warum geht es den Biobauern denn besser als den Nachbarn, die nicht mit Bio arbeiten?
Ja, weil zum Beispiel die Technik des Biolandbaus wirklich eine gute Fruchtfolge zu haben, die organische Düngung zu nutzen, dass der Boden fruchtbarer wird. Das sind alles Techniken, die erhöhen die Produktivität an Standorten, wo sonst Subsistenzlandwirtschaft gemacht wird, nämlich Landwirtschaft, wo sehr traditionell und sehr nicht innovativ gearbeitet wird. Dort kann man die Erträge problemlos erhöhen mit Biolandbau. Und das führt dazu, dass die am Schluss mehr im Portemonnaie haben. Die müssen auch nicht sich verschulden, indem sie teure Saatgut, teure Dünger und teure Pflanzenschutzmittel kaufen müssen.
Aber die großen Getreidefelder in den USA, in China, die großen Sojafelder in Brasilien, Osnikli, die werden wir weiterhin brauchen.
Ja, die werden wir weiterhin brauchen, wenn wir nichts ändern. Ich finde es eigentlich skandalös, wie viel Fleisch und wie viel Milch wir produzieren. Und zwar nicht mit dem Gras, das wir im Überfluss haben in der Schweiz, sondern indem wir Soja aus Brasilien und Mais aus aller Welt importieren. Das sind Äcker, die den Menschen, die dort ernährt werden müssen, weggenommen werden für unser Vieh. Aus Kraftfutter Milch und Fleisch zu produzieren, ist unglaublich ineffizient. Das heißt, es braucht 7 pflanzliche Kalorien, um eine tierische zu erzeugen. Das heißt, wir sollten zum Beispiel unsere Wiederkäuer, das sind die Kühe, das sind die Schafe, das sind die Geißen, die sollten wir eigentlich auf dem Gras ernähren. Und das gäbe dann weniger Fleisch, weniger Milch. Das wäre auch gesünder. Also in dem Sinne müssen wir einfach die richtigen Entwicklungen einleiten und dann entfällt der Druck in diesen Ländern, in großen Plantagen für uns zu produzieren.
Aber es gibt natürlich die internationale Nahrungsmittelindustrie von Nestle über Monsanto und andere große Konzerne, die geben Menschen auch Arbeit. Wohin sollen denn all die Menschen gehen, Osnikli, wenn sie in diesen großen Agrokonzernen keine Arbeit mehr haben?
Heute weiß man ja, dass Kleinbauern in Afrika zum Beispiel, aber auch in Asien, Indien, die meisten Bauern haben nicht mehr als eine Hektare Land. Die sind produktiver als große Agrarunternehmen, die Tausende von Hektaren kaufen und mit Arbeitern großflächig bewirtschaften. Also das heißt, Kleinbauern, das ist die Zukunft für die Landwirtschaft. In den Agrarunternehmen, da wird es Anpassungen geben. Ich sehe nicht, warum man mit einem vielfältigen Nahrungsangebot, mit sehr vielen Produkten, auch lokal, dass man damit nicht Geschäft machen kann, dass man damit nicht Arbeitsplätze schaffen kann. Das zeigen die Schweizer Detailisten, die ganz erfolgreich Bio oder Pro Spezie Rara, also eine ganz bewusste Diversifizierung ihres Angebotes gemacht haben und damit die Kunden gewinnen können.
Osnikli, Direktor des Forschungsinstituts für biologischen Landbau, wann wurden Sie in Ihrer Funktion zum letzten Mal bei einem Großkonzern eingeladen, um das Gespräch über diese Themen zu suchen?
Also ich werde eigentlich regelmäßig eingeladen. Da muss man den Firmen auch zugute halten, die führen diesen Dialog sehr aktiv, auch mit Kritikern, weil die wollen in ihrer Zukunft auch Ideen einbauen, die sie momentan vielleicht noch eher als exotisch anschauen. Ich halte diesen Dialog für extrem wichtig. Ich bin zum Beispiel nicht industriefeindlich, weil diese Kompetenz, die brauchen wir. In dem Sinne ist dieser Dialog, wo gibt es Lösungen, wo wir beide profitieren können, also beide jetzt die Industrie und Fibel, könnte man sagen, oder die konventionelle Forschung und die Bioforschung oder die Umwelt und die Wirtschaftlichkeit dieser Unternehmen, wo wir alle gewinnen können, diese Lösungen sind ganz spannend. Wenn wir an denen nicht arbeiten, dann lösen wir die Probleme nie.
Nestle mit dem Bio-Label, ist so etwas für Sie denkbar?
Nestle hat heute bereits schon Unternehmen, die Bioprodukte produzieren, zum Beispiel im Kinder-Baby-Ernährungsbereich. Und wir haben auch schon mit Nestle darüber geredet, soll nicht die ganze Kaffeeproduktion oder soll nicht die ganze Schokoladeproduktion auf Bio umgestellt werden. Diese Ideen werden in den Konzernen gewälzt. Ich finde das hochspannend, aber ich bin nicht der Meinung, dass wir hier kopflos einsteigen sollten, weil gerade in den tropischen Kulturen, da gibt es für Bio noch sehr viele Probleme zu lösen. Wir haben gute Ansätze, aber bis es soweit ist, dass die Bauern wirklich die Produktionstechnik beherrschen, das ist ein Riesenaufwand und da muss man dran arbeiten. Wir haben auch zum Beispiel das Problem, dass die landwirtschaftliche Forschung und die Beratung vor allem in Entwicklungsländern wurde total zusammengekürzt, weil die Finanzen nicht vorhanden sind. Das sind ganz dramatische Entwicklungen. Dieses Know-how bräuchten wir.
Urs Nickli, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Urs Nickli, Direktor des Forschungsinstituts für biologischen Landbau in Frick, im Gespräch mit Christoph Keller. Diese Sendung hören Sie nochmal am Sonntag um 15 Uhr hier auf DRS2. Oder Sie finden sie auch im Internet unter drs2.ch. Dort können Sie sie als Podcast herunterladen. Nächsten Freitagabend in der Passage 2, also an Karfreitag, machen wir uns auf eine Pilgerreise ins gelobte Land. Von Negev über Galiläa nach Jerusalem. So heißt unser Feature zur Osterzeit. Und es führt uns durch eine an Konflikten nicht gerade arme Gegend. Dies nächsten Freitag um 20 Uhr und in der Wiederholung am Ostersonntag um 15 Uhr hier auf DRS2.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.